Wir alle machen Fehler und diesen Pentest als das Allheilmittel, um alles zu finden, was noch übrig bleibt, ist auch nicht hilfreich. Und deswegen redet man ja sehr oft über das Thema Secure Software Development Lifecycle, Shift Left, Secure by Design, wo man wirklich versucht, diesen ganz großen Batzen Penetration Test nach vorne zu ziehen. Ich würde mal fragen, wie viele Personen, die uns auch hier zuhören, ihr Fritzbox-Passwort ändern. Wie viele behalten einfach nur das Standard eingestellte Passwort? Das ist extrem auch wertvoll, wirklich da die Leute mal zum Nachdenken anzuregen.
Das ist der Human Firewall Podcast mit Dr. Niklas Hellermann.
Ja, und damit wieder herzlich willkommen zu unserem Human Firewall Podcast, in der ich heute eine ganz besondere Gästin habe, nämlich Jasmin Meyer. Und ich bin deshalb ganz aufgeregt oder freue mich darüber sehr, weil wir sprechen hier heute mal über das Thema Application Security. Denn Jasmin ist Global Product Security Manager bei Leica Microsystems. Also ich glaube, Leica kennt jeder. Microsystems ist besonders im medizinischen Bereich oder im Forschungsbereich unterwegs und stellt zum Beispiel Lichtmikroskope her. Jasmin studierte in Trento, Italien. Zum Thema Italien kommen wir gleich auch nochmal. Electronic Telecommunication Engineering und hat dann ihren Weg in die Application Security gefunden. Sie hat bei IBM lange Zeit gearbeitet. Übrigens etwas, das uns beide verbindet. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Und sie ist eben Expertin im Bereich Security by Design, Application Security. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten und das Thema einmal, pun intended, unter die Lupe nehmen. Jasmin, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen lieben Dank, Niklas.
So, ich meine, du kennst den Anfang, da machen wir immer kurz diese Icebreaker-Fragen, bevor wir also jetzt genau in diese ganzen Themen, in diese sehr komplizierten oder scheinbar komplizierten Themen wie Application Security reingehen, bitte ich dich einmal ganz kurz unsere Icebreaker-Fragen zu beantworten und da musst du dich immer entscheiden für eine Seite und dann sprechen wir kurz dazu, warum.
Immer für die dunkle Seite.
Oh Gott, ja, aber dann sind wir jetzt direkt beim Thema die dunkle Seite, nämlich Kaffee. Italienischer Espresso oder deutscher Milchkaffee?
Es gibt nur eine richtige Antwort. Espresso.
Ja, gut, das
für die es nicht wussten.
Ich bin jetzt gar nicht überrascht. Aber das ist natürlich auch der La Dolce Vita, ne? Dazu gehört der Espresso.
Nicht Deutsche Vita, Dolce.
Ja. Da gehört der Espresso an der Theke dazu, ne?
Richtig.
Nimmst du gerne Sachen genauer unter die Lupe? Also bist du eher detailverliebt oder behältst du lieber das große Ganze im Blick?
Beides. Ich bin da sehr zwiegespalten. Aber ich würde dann sagen, lieber das große Ganze erlaubt mehr Freiheit.
Ja. Dein Schreibtisch immer picobello aufgeräumt oder kreatives Chaos?
Kreatives Chaos für immer.
Sehr gut.
Und ich will es auch nicht ändern.
Passt wahrscheinlich auch gut zum Thema Application Security, wo man sich teilweise vielleicht auch im Chaos befindet. Ne? Also wenn man anfängt. Sicherheitsbewusstes Entwicklerteam oder dediziertes Sicherheitsteam?
Sicherheitsbewusstes Entwicklerteam.
Da kommt schon das Thema Shift Left vielleicht auf uns zu, aber das wollen wir gleich dann nochmal etwas genauer besprechen. Wir haben uns eingangs im Vorgespräch unterhalten, das will ich vielleicht auch nochmal ganz kurz touchieren. Du hast gesagt, du liest extrem viel und insbesondere Science Fiction. Wir werden natürlich heute auch über das Thema KI sprechen und ich glaube, dazu passt auch, was du in letzter Zeit wieder sehr viel liest. Du hast gesagt Asimov, was ist es denn? iRobot war der Film, ne? Aber das Grundwerk.
Ja, wobei das waren ja die Geschichten, ja. Genau, das waren die Anfangsgeschichten. Aktuell habe ich tatsächlich wieder die Foundation-Trilogie unter die Lupe genommen. Bin jetzt beim dritten Band angekommen und ich finde es dort auch sehr, sehr schön, einfach diesen, ist vielleicht auch sehr zeitgemäß, nicht diesen Fokus auf einen einzelnen Charakteren, sondern wirklich dieses große Ganze, die Menschheit voranzubringen, das Überleben der Spezies dann auch noch im Vordergrund zu haben.
Das ist vielleicht etwas, was der Kollege Elon Musk gelesen hat, weil das will er ja eigentlich auch, ne? Auf den Mars zu gehen. Ich hab gesagt, was ich nämlich kürzlich auch, deshalb bin ich auf diese Frage auch nochmal so eingestiegen, gelesen habe, war Neuromancer. Das ist ja so ein Grundlagenwerk der Science Fiction, wo es eben auch sehr stark um KI geht,
ja.
Aber auch um das Thema Metaverse, weil da loggen sich alle in eine Virtual Reality ein, die die Matrix heißt und komischerweise gab es dann viele, viele Jahre später einen Film dazu. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, was wir mitnehmen können. Viele der Konzepte, die wir uns heute anschauen müssen, heutzutage, wie eine Kontrolle von KI oder was kann auch passieren, wenn eine KI rogue geht, gab es eigentlich in Science-Fiction-Werken schon vor langer, langer, langer Zeit, ne?
Oh ja, definitiv. Und ich glaube, das ist aber auch teilweise schön zu sehen in diesen ganzen KI-Büchern, was so die erwartete Zukunft war und wo wir jetzt immer noch sind eigentlich. Also ich glaube, das Thema fliegende Autos haben sich viele Autoren deutlich früher gewünscht auch. Oder eine sehr schöne Zukunft, wo die Roboter uns mehr unterstützen und uns alltägliche Sachen abnehmen. Das ist dann auch sehr spannend zu sehen.
Ja, ich hätte mir mal gern das Hoverboard gewünscht von Zurück in die Zukunft, aber das, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber du hast Roboter angesprochen und das werden wir gleich auf jeden Fall uns etwas genauer angucken. Wahrscheinlich greifen uns Software-Roboter erstmal an. Also in der Application Security, KI-generierte Malware ist irgendwo dann auch ein Thema, ne?
Ja, oder stellen uns eher die Steine im Weg, die uns nicht zu dem verhoffen, was wir eigentlich uns von ihnen erwarten. Also wenn wir speziell auch im Bereich Application Security über Tools sprechen oder so, ist immer diese Erwartungshaltung oder diese Hoffnung da. Ich habe meine Softwareentwickler, die machen was und ich möchte gerne, dass eine Software, ein Programm, ein Tool, etwas, was ich einkaufe, einfach dahinstelle und überprüft, ob es sicher ist. Und dann kann ich sagen, Haken dran und jetzt bin ich sicher. Leider funktioniert es halt in der Praxis meistens nicht so.
Meistens nicht so. Aber dann lass uns doch genau da mal einsteigen. Also Application Security oder Produkt Security jetzt im Softwarebereich. Was beinhaltet das eigentlich, wenn wir mal diese große Landkarte aufmachen? Weil ich bespreche dieses Thema häufig dann oder man touchiert mal dieses Thema und dann stellt man sich da sehr komplizierte Dinge vor, weil natürlich auch das Problem, was es zu lösen gibt, sehr kompliziert ist. Es wird Code entwickelt und irgendwo muss der halt auch sicher sein und man kann irgendwie vorne ansetzen, hinten ansetzen, laufend ansetzen, technisch, menschlich, aber es ist ja ein sehr breites Feld, ne?
Absolut. Und ich meine, Application Security, Software Security, wie auch immer man es nennen mag, beinhaltet, ich sag's mal so, alles rund um die Entwicklung, um den Entwicklungsprozess von Software und Anwendungen in einem Unternehmen. Also ich würde mal sagen, sehr viele Unternehmen heute erstellen und stellen ihren Kunden digitale Produkte zur Verfügung. Sei es jetzt eine Handy-App, sei es ein Programm oder eine App, die man sich auf dem Mac oder auf seinem PC runterlädt, oder sei es eine Webseite mit einer bestimmten Dienstleistung und einem Service. Diese Produkte sind natürlich digital. Ich meine, klar, es gibt auch noch analoge Uhrenhersteller. Bei denen wird das Thema Software und Anwendungssicherheit natürlich keine so große Rolle spielen in der Entwicklung, aber vielleicht auch dort. Aber
vielleicht haben die auch einen Webshop, ne?
Ja. Genau. Genau. Und dann gehe ich nämlich dahin gehen wir heutzutage dahin und alles, was entwickelt wird, ich sage mal so, die Softwareentwicklung hat ja in den letzten 30 Jahren extrem viel Wandel durchgemacht. Mhm. Von den traditionellen Wasserfallmodellen mit wirklich ganz klar abgetrennten Phasen. Ich mache in einer Konzeptphase nur eben die Konzeption und dann entwickle ich alles und dann teste ich alles und dann bringe ich das Produkt auf den Markt. Sind wir ja übergegangen mit dem Agile Manifesto zu einer schnellen Welt, zu einer schnelllebigen Welt, um das sogenannte Go-to-Market oder Time-to-Market natürlich zu reduzieren. Jeder Produktowner, der sich im agilen Kontext befindet, ist natürlich auch total getrieben davon, wirklich schnell neue Features an den Markt zu bringen. Mhm. Weil ich muss jetzt nicht irgendwie etwas drucken, eine Hardware herstellen und dann wieder an den Mann bringen, sondern ich kann wirklich an den Mann oder an die Frau, ich kann wirklich einfach einen Download-Button, aktualisiere deine Version oder installiere dir was Neues. Und so hat sich das eben gewandelt. Und unsere Softwareentwickler sind natürlich einen sehr großen Stress oder müssen immer schneller, immer mehr Features zur Verfügung stellen, damit neue Märkte adressiert werden können, damit neue Funktionalitäten freigeschaltet werden, damit das Feedback der Kunden auch einbezogen werden kann. Und wir sind dann übergegangen von Wasserfall über zu Agile. Dann kommt jetzt noch DevOps mit, jetzt machen wir nicht nur die Entwicklung, sondern jetzt sollen die Entwickler auch noch den Betrieb mitmachen. Und irgendwie sind wir Security-Leute oder die Security grundsätzlich so ein bisschen hinten dran geblieben, so hey, wir sind hier auch noch, könnt ihr uns mitnehmen auf den Zug? Und der heutige Entwickler muss sehr, sehr viele Skills einfach mitbringen. Technisch, in verschiedensten Bereichen nicht nur seine Programmiersprache kennen, sondern wirklich auch im ganzen DevOps-Kontext, CI/CD-Pipelines, Automatisierung, Cloud und so weiter und so fort. Und jetzt soll es auch noch sicher werden. Weil wenn ich Tools und Produkte im Internet zur Verfügung stelle, bin ich natürlich auch dem Risiko ausgesetzt, dass diese angegriffen werden. Und es gibt viele Schutzmechanismen, die man implementieren kann, aber das Traditionelle, ich mache eine Ringfence, ich mache meinen Turm rund um meine Produkte.
Perimeter, ja.
Gibt es halt nicht mehr.
Ja.
Und ich meine, Cloudflare hat auch in einem Report jetzt dieses Jahr veröffentlicht, dass sich die Zeiten von der zum Beispiel der Entdeckung einer Zero-Day-Schwachstelle, also einer Schwachstelle, die man bisher noch nicht kannte, also die man nicht vorab fixen konnte während des Entwicklungsprozesses, sondern die wurde entdeckt, nachdem das Produkt schon auf dem Markt ist. Und wenn ein Proof of Concept von der Ausnutzung dieser Schwachstelle im Internet zur Verfügung steht, dann sind Angreifer immer schneller darin, diese Proof of Concepts herzunehmen und versuchen anzuwenden. Und ich glaube, die haben das teilweise bei bestimmten Schwachstellen gemessen und das waren knappe 22 Minuten. Also Schwachstelle wird veröffentlicht mit Proof of Concept. 22 Minuten später hat Cloudflare die ersten Angriffe mit der Ausnutzung dieser Schwachstelle in the wild gesehen.
Ja, verrückt. Lass uns mal vielleicht hier ganz kurz innehalten und mal ein bisschen zerlegen. Du hast ein paar Konzepte auch schon erläutert. Gerade das Thema Zero-Day-Exploit, ne? Also ganz, ganz früher ging es darum, eine Schwachstelle wird bekannt in einem, was weiß ich, Windows 3.11 und in erster Linie hatten vielleicht erstmal nur Geheimdienste Zugriff da drauf, ne? Also das war noch gar nicht bekannt. Heute wird das viel veröffentlicht und dann ist eben diese Angreiferindustrie sehr viel besser geworden darin, das auszunutzen. Wahrscheinlich haben sie auch viel automatisiert und keine Ahnung. Lass uns da gleich mal drauf eingehen. Aber nochmal einen Schritt zurück zu diesem Wasserfall. Also im Grunde beschreibst du ja einen Wandel, den, glaube ich, viele kennen. Und früher war dann Security eigentlich nur ein Block in diesem Wasserfall. Ja gut, am Ende wird dann nochmal geprüft, ist das alles sicher? Und dann wird das freigegeben. Ist natürlich langsam, ist nicht agil. Ja, wie fügt sich denn jetzt heutzutage dann so eine Application Security in das Agile-Thema ein? Also du hast beschrieben, die Entwicklerinnen und Entwickler müssen im Grunde auch unterstützt werden, diese verschiedenen Hüte ja auch rumzujonglieren. Ne? Weil was ist denn jetzt wichtiger? Geschwindigkeit, Sicherheit? Wer sagt ihnen denn das?
Absolut. Also ich glaube, es gibt da auch ein paar Recherchen, die auch schon ein paar Jahre alt sind. Und da wird die Kostenanalyse getrieben. Ich glaube, das kennen sehr viele in der Security-Branche, wie viel es kostet, ein Sicherheitsproblem zu beheben während der Designphase, in der Implementierung, in der Testingphase oder dann danach in Produktion. Und es ist vielfältig, also ein deutlich höherer Aufwand, weil wir können uns das jetzt so vorstellen, unser Entwicklerteam sitzt da, bearbeitet eine Funktionalität, entwickelt den Code, checkt den in ihr Source Code Repository ein. Und wenn sie dann direkt in dem Moment eine Rückmeldung bekommen würden, hey, du hast hier eine potenzielle SQL-Injection, dein Code ist nicht sicher geschrieben, dann hat der Entwickler oder die Entwicklerin natürlich zu dem Zeitpunkt sehr frisch, was sie geschrieben haben, was sie getan haben. Wenn jetzt natürlich 6 Monate vergehen, weil es dann in Produktion gekommen ist oder kurz vor Produktion beim Pentest entwickelt wird oder entdeckt wird, dann geht das natürlich so her, dass der Entwickler dann die Entwicklerin, die sich das wieder anschauen, dann, wo war denn das? Okay, wer hat denn das geschrieben? Hab vielleicht sogar ich das geschrieben? War es jemand anders? Muss ich mir anderen Code einlesen? Dann muss ich erstmal schauen, was sollen die Funktionen tun und was sollen das? Und dann geht deutlich mehr Zeit drauf, um diese Schwachstelle zu finden. Und es kann natürlich aber auch sein, dass der Penetration-Tester, die Penetration-Testerin das übersieht. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir alle machen Fehler und diesen Pentest als das Allheilmittel, um alles zu finden, was noch übrig bleibt, ist auch nicht hilfreich. Und deswegen redet man ja sehr oft über das Thema Secure Software Development Lifecycle, Shift Left, Secure by Design, wo man wirklich versucht, diesen ganz großen Batzen Penetration Test nach vorne zu ziehen. Und nach links in den Zyklus, wo man anfängt zu arbeiten. Und man kann sagen, okay, ich fange an und enable meine Entwicklerteams, sicheren Code zu entwickeln. Aus meiner Sicht ist das aber auch nicht das Allheilmittel, sondern wir müssen noch ein Stückchen früher anfangen. Wir müssen den Teams, den Product Ownern, Product Managern, den Leuten, die das Produkt weiterentwickeln, entwickeln, definieren, konzipieren, man muss sie befähigen, auch Entscheidungen zu treffen. Was für Sicherheitsfunktionalitäten habe ich denn? Wie sicher muss denn mein Produkt sein? Entwickle ich gerade eine App, in der das Mittagessensmenü per Push-Notification an meine Mitarbeitende geht? Oder entwickle ich gerade eine Finance-App, in der ich Banktransaktionen durchführe?
Oder eine Steuersoftware für Kraftwerke, ne? Ja.
Oder eine Steuersoftware für Kraftwerke. Oder ein Medizinprodukt, was ein Chirurgenteam befähigt, OPs zu machen. Mhm. Auch nicht total automatisiert, aber da sind komplett andere Profile an Anwendungen. Und in vielen Entwicklungs- oder Softwareentwicklungsprogrammen wird dann mit der Gießkanne drüber gegossen und jedes Team muss die gleichen super stringenten und wichtigen Sicherheitsanforderungen einhalten. Wir müssen die Leute befähigen zu entscheiden, was brauche ich denn? Braucht meine Mensa-App Multifactor-Authentication, damit sich die Benutzer anmelden?
Von der Datenschutzperspektive würde wahrscheinlich jemand sagen, braucht man, weil da sind ja auch personenbezogene Daten dann drin, weil ich logge mich da irgendwie ein und dann kriege ich meine Mensa-Sachen. Aber ich glaube, es wird klar, was du sagst. Es muss im Grunde eine Risikodiskussion schon ganz am Anfang bei der Konzeption stattfinden. Also das ist eigentlich der weiteste Shift Left, dass man auf der Produktmanager-Ebene dann schon sagt, okay, ich überlege mir eine neue Funktionalität oder eine neue App, komplett ein neues Softwareprodukt als solches. Ist es OP am offenen Herzen? Oder ist es eben, ist das Risiko, wenn das jetzt infiltriert wird, nicht ganz so hoch? Und dann kann ich meine Investments im Grunde steuern. Aber ich denke direkt bei der Konzeption das eigentlich schon mit. Ne?
Absolut. Und dann fängt wirklich der Shift-Left-Ansatz an. Wenn ich mir im Klaren bin, was baue ich, was will ich, was für einen Schutzbedarf habe ich. Das Thema Schutzbedarf kommt natürlich auch sehr aus dem öffentlichen Bereich,
also Regulierung auch, ne?
Genau, aus dem regulierten Umfeld. Wenn ich das dann gemacht habe und eine klarere Idee davon habe, was ich baue, dann kommt der nächste super tolle Baustein, den man einbauen kann, und zwar ist das Thema Threat Modeling. Bedrohungsmodellierung kann auf Deutsch sehr langweilig klingen, ist aber natürlich extrem spannend. Und dort geht es darum, dass man viele verschiedene Kollegen und Kolleginnen, die an der Entwicklung beteiligt sind, mit einbezieht in der Identifikation von Problemen. Und ich sehe sehr oft, dass Bedrohungsmodellierung eine rein Entwicklertätigkeit ist. Da sind ein paar Architekten, Architektinnen dabei und Entwicklerteams, vielleicht noch Q&A-Teams, also QA und also, so.
Quality Assurance, wir müssen kurz
genau,
ein bisschen
Quality
mit
Assurance,
übersetzen.
Stimmt, ja. Dankeschön. Allerdings ist es dort natürlich auch spannend, wenn man zum Beispiel Vertriebsteams oder auch den Betrieb der Produkte mit ins Boot nimmt und wirklich von Anfang an drüber nachdenkt, was könnte denn schieflaufen? Weil das Ganze bei der Bedrohungsmodellierung dreht sich darum, sich zu fragen, wo könnten Angreifer rein? Was könnten der tun? Was könnte der tun wollen? Was auch natürlich sehr viel Spaß macht. Ja, es macht total viel Spaß.
Da sind wir wieder bei der dunklen Seite, die Absolut. Du am Anfang erwähnt hast, ja. Ja, aber natürlich, ist ja hochkreativ, ne?
Es ist sehr kreativ und das hilft dann auch zum Beispiel den Produktmanagement-Teams, das Thema Anwendungssicherheit nahezubringen, weil die haben eine andere Perspektive drauf und die werden dann auch damit konfrontiert, dass zum Beispiel ein Betriebsmitarbeiter sagt, wenn wir die Software bei dem Kunden ausrollen, dann gehen wir mit unseren USB-Sticks hin und machen die Updates davon und dann fallen allen Zungen raus und Augen werden groß und nein, das können wir doch nicht machen. Ja. Und dann wird einem überhaupt bewusst, wie das Produkt vielleicht ein paar Schritte weiter verwendet wird. Oder Vertriebsteams, die dann erzählen, wie die Kunden die Produkte verwenden.
Mhm. Die machen das manchmal, wenn es gar nicht so gedacht ist, machen die einen Workaround und der ist dann hochgradig unsicher, aber es ist Realität. Das meinst du, ne?
Ich würde mal fragen, wie viele Personen hier in diesem Kreis oder die uns auch vielleicht hier zuhören, ihr Fritzbox-Passwort ändern.
Oha, ja.
Oha. Wie viele behalten einfach nur das Standard eingeblendete oder eingestellte Passwort? Mhm. Die meisten ändern es dann, weil es so lang und so unübersichtlich ist, dass sie dann übergehen und was Einfacheres sich zu merken nutzen.
Zum Beispiel Schalke 04, was auf Platz 3 ist in Deutschland.
Sehr sicher. Ein sehr sicheres Passwort. Ich glaube, es könnte es auf die Liste der 100 unsichersten Passwörter schaffen.
Ja.
Und da ist eben dieses ganze Thema Shift Left. Und das ist eine extrem menschliche Aktivität. Es ist extrem untechnisch und extrem auch wertvoll, wirklich da die Leute mal zum Nachdenken anzuregen.
Und das finde ich so spannend. Also als ich vor vielen Jahren mich mit dem Thema zum ersten Mal beschäftigt habe, ich dachte zunächst, es handelt sich hierbei um ein rein technologisches, sehr kompliziertes Thema. Also sehr kompliziert ist es in jedem Fall. Aber es ist eben, was du beschrieben hast, auch wieder sehr viel psychologischer, als man denkt. Also von beiden Richtungen, also das Threat Modeling, da musst du im Grunde ja die Ethical-Hacker-Brille aufziehen oder den Hut, sehr kreativ sein. Es ist im Grunde auch eine Art Pentesting, aber am Konzept oder am noch nicht fertiggestellten Produkt. Und das Zweite ist dann eben auch, die Psychologie des Menschen zu verstehen, der eben entwickelt oder der konzipiert und dann zu sagen, okay, wie kriege ich den denn jetzt vielleicht ein bisschen motiviert, mal den Code ein bisschen anders zu schreiben, der eben jetzt nicht nur auf Performance ausgerichtet ist, sondern auch auf Sicherheit, ne?
Absolut. Und wir können das natürlich auf die Teams einfach rüberwälzen und sagen, mach das jetzt einfach sicher.
Mhm.
Aber das ist sehr oft sehr schwierig auch für die Teams, weil die haben vielleicht jahrelang auf die eine Art und Weise entwickelt. Die haben nie gelernt, was es bedeutet, sicheren Code zu entwickeln. Und die kriegen dann jetzt eine Schulung und dann wird gesagt, und ab morgen machst du es sicher. Und sehr viele sind damit auch überfordert, was total zu Recht der Fall ist. Denn es ist wirklich auch so eine Veränderung in dem, wie sie arbeiten sollen. Und wenn wir jetzt Entwicklerteams haben, die dann auch in der Bedrohungsmodellierung auch mithelfen, weil sie kennen ja das Produkt am besten, sie haben es entwickelt. Und es ist eine sehr große vertrauensbauende Maßnahme, wirklich auch sie dahin zu führen, sich zu öffnen und mitzuteilen, ja, an der und der Stelle ja. Könnte da mal was sein. Ich glaube, ja. Da haben wir eine Komponente, die nicht entsprechend abgesichert ist. Und da ist es aber dann auch so wichtig, wie wir drauf reagieren und ob es wirklich dann ein Fingerpointing, oh nein, du hast das jetzt aber falsch gemacht, oder ein nach vorne gerichtetes, lass uns das gemeinsam anschauen und einen Weg rausfinden. Weil wir als Security-Experten, wir sind keine, oder die meisten von uns sind keine, würde ich mal behaupten, Experten in der Code-Entwicklung, sodass wir wirklich doch darauf angewiesen sind, dass die Mitarbeitenden da auch den Mut haben, aber auch den Safe Space, um das uns mitzuteilen.
Das ist sehr spannend. Da möchte ich mal kurz drauf eingehen, weil das im Grunde zwei psychologische Konzepte sind oder Hebel, die du beschrieben hast. Also der eine ist, was du beschrieben hast, ja auch ein bisschen Scham. Ne? Also, oh, ich habe jetzt hier unsicher entwickelt und das möchte ich jetzt eigentlich eher vielleicht unter den Tisch kehren. Das zweite ist aber ja auch ein Zielkonflikt. Also ich bekomme gesagt, schneller, schneller, schneller oder ne, Time to Value erhöhen bitte. Und jetzt kommt ein Zielkonflikt, weil es soll auch sicher sein. Ne? Weil ich weiß dann genau, ich werde irgendwo vielleicht in irgendeinem DevOps oder DevSecOps Dashboard werde ich bewertet, wie schnell ich shippe. Gleichzeitig weiß ich aber auch, wenn ich das jetzt hier raise, dass da unter Umständen ich jetzt hier irgendwie sowas gebaut habe, was eine Lücke aus meiner Sicht öffnet oder offen lässt, dann weiß ich, wenn ich das jetzt raise, dann kommt da vielleicht ein Prozess und dann wird meine KPI schlechter, die eine zumindest. Ne? Wie löst man so einen Zielkonflikt denn am besten auf?
Am Anfang mit Produktmanagement, mit der Awareness. Und ich glaube, da ist wirklich auch ein Punkt, wo Tools hilfreich sein können. Und ich meine, manchmal kommt es so rüber, wenn ich hier rede, dass ich nichts auf Tools gebe oder dass ich die alle schrecklich finde, was natürlich nicht der Fall ist. Aber ich bin der Meinung, Tools müssen sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt werden. Wenn man das aber tut, dann hat man wirklich die Möglichkeit, sowas zu adressieren. Zum Beispiel gibt es ja ganz verschiedenste Arten von Tools. Ich würde jetzt mal auf das Thema statische Code-Analyse, also auch sogenanntes SAST, Static Application Security Testing, das ist eine Software, die man in die eigene Pipeline oder in die eigene CI/CD-Pipelines einbauen kann. Und die überprüft den statisch geschriebenen Code gegen Pattern. Man kennt die Pattern für unsichere Input-Validierung oder unsicheres Input-Management, das zu SQL-Injections oder anderen Injections führen kann. Und diese Pattern, nach denen wird geprüft in den jeweiligen Programmiersprachen. Und wenn ich jetzt weiß, ich nutze Programmiersprache A mit Framework B und habe folgende weitere Technologien in place, kann ich mir ein SAST-Tool, es gibt frei verfügbare, es gibt Bezahlversionen, ein breites Spektrum. Und wenn man das dann einführt und anfängt, eine Bestandscode-Basis, weil die wenigsten von uns befinden sich in der privilegierten und schönen Situation, eine grüne Wiese zu haben, wo null Code steht und man von Anfang an sicher startet. Und dann muss man natürlich den Bestand überprüfen. Dann überprüft man den Bestand und dann die erste Reaktion ist normalerweise zum ersten Mal große Augen und einmal erschlagen von den Ergebnissen.
Weil überall nur Alarme aufgehen und man sitzt vor einem riesigen Schweizer Käse.
Natürlich. Ja. Und das ist dann natürlich auch sehr demotivierend. Mhm. Und wenn man, ich sag mal, auf der anderen Seite unkontrolliert und undurchdacht Tools implementiert, dann kriegt der Entwickler so, hier ist dein Dashboard, hier ist deine SaaS und jetzt ab morgen muss alles gut sein. Mhm. Und dann steht der Entwickler vor tausenden Findings und sagt so,
jetzt stoppen wir hier erstmal die Produktpipeline, weil jetzt muss ich erstmal 9 Monate Tech-Debt lösen, ne? Das sagt er dann.
9 Monate, 9 Jahre, je nachdem, wie lang das Produkt schon auf dem Markt ist. Und das ist nämlich das Spannungsfeld. Und da sind wir wieder als Security-Experten gefragt, die Entwicklungsteams zu unterstützen. Und da kann man natürlich auch auf verschiedene Arten und Weisen vorgehen. Man kann zum Beispiel sagen, ja, was ist denn das Kritischste? Oder wie kann ich denn meine Schwachstellen gruppieren? Kann ich zum Beispiel, wenn so eine Sache, die immer gut ankommt, sind frei verfügbare API-Keys oder Credentials im Internet, die im GitHub-Repository eingecheckt sind, die sind ein Schmankerl.
Das müssen wir kurz erklären.
Genau.
Das ist sehr kompliziert, aber auch gleichzeitig, wie du sagst, ein Schmankerl. Also da suchen Angreifende natürlich eigentlich sofort nach. Was hat es damit auf sich?
Genau, also worum geht's da? Es geht wirklich darum, wenn man Maschine-zu-Maschine-Kommunikation hat oder auch Accounts, die zum Beispiel fürs Testen verwendet werden, anstatt dass man die Passwörter, Benutzername und Passwort oder Credentials oder Schlüssel, um darauf zuzugreifen, anstatt dass man diese in einen sicheren Vault packt, auf den man dann während der Application Runtime zugreift oder so, werden die manchmal einfach in dem Softwarecode reingeschrieben, reinkopiert.
Ja, oder in Dokumentation, ne? Und dann sind die ja drin.
Genau, und hier ist der Zugangsschlüssel zu meinem System.
Damit man schneller hat, ist ja eigentlich praktisch.
Natürlich.
Ne?
Hat man das eingecheckt einmal in GitHub und vielleicht ist das GitHub noch öffentlich, aus welchem Grund auch immer man sowas tun möchte, würde ich wärmstens davon abraten, öffentliche GitHubs für kommerzielle Zwecke oder ähnliches zu haben, aber okay. Dann hat man seine Schlüssel einfach mal im Internet veröffentlicht und man kann durch Google Docs, durch ganz einfache Methoden natürlich das Internet nach solchen Schlüsseln durchforsten. Und wenn ich jetzt dann suche, ich weiß, dass die Firma ABCDEFG heißt und dann suche ich nach ABCDEFG und nach API-Schlüsseln oder dies und das und jenes und in GitHub, dann finde ich die. Ich glaube, einer der, ich weiß nicht mehr, ob das Uber war, die hat natürlich auch letztens oder als dann ein größerer, ja, die waren in den letzten paar Jahren ein paar Mal in der Presse. Ich glaube, einmal ging es auch darum, dass API-Schlüssel in GitHub waren. Und das ist halt so ein erster Punkt, da muss keiner technisch versiert sein, da muss keiner hacken können, da muss man googeln können. Und googeln können wir alle.
Und das kann man auch automatisieren. Absolut. Extrem gut, ne? Und dann hat man schon sehr tiefen Zugriff in eine Codebase und kann es sich auch erstmal angucken.
Ja.
Und dann kreativ eben werden, ne? Lass uns doch vielleicht mal gerade über SQL-Injection sprechen, weil es so ein häufiges Thema ist. Und also es hat was mit Datenbanken zu tun, SQL-Datenbanken. Aber warum ist das so gefährlich?
Also Injections haben in erster Linie was damit zu tun, wie man den Input von einem Benutzer verarbeitet. Mhm. Also wenn ich ein Inputfeld, ich habe eine Webseite, wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Webseite und der erste Screen, den jeder Benutzer sieht, ist ein Login-Feld oder ein Login-Screen. Da habe ich einen Nutzername und ein Passwort. 2 Felder. Würde man eigentlich sagen, boah, muss ich ja gar nichts beachten. Ist ja total sicher, da kann ja keiner was sehen, ist ja ein Login. Aber genau da habe ich ein Feld. Ein Feld, in dem ein Angreifender Input reinfließen lassen kann. Und ich kann da natürlich reinschreiben Jasmin Meier und dann mein Passwort unten drunter. Ich kann Niklas eintippen oder ich kann Jasmin und Niklas und Application Security eintragen und da wird nichts passieren. Aber wenn ich dann meinen Input so gestalte, dass die Maschine, die dahinter steht, nicht nur Jasmin Meier interpretiert, sondern noch bestimmte Zusatzzeichen, die sie dann nicht als die Nachricht sieht, sondern als Kommando, was sie ausführen soll, dann kann sie natürlich auch ganz andere Sachen zurückspucken oder rausspucken und mir als Output geben. Und im Grunde genommen geht es bei jeder Injection so darum, dass ich irgendetwas, was dahinter, hinter einer kleinen Mauer steht, dazu bringe, mir ein Output zu geben, was ich nicht kriegen sollte. Ich glaube, es gab ja auch letztens bei, jetzt um das Thema, rund um das Thema AI und ChatGPT, war ja, ich glaube, ein Use Case hat jemand der KI gesagt, sie solle einen bestimmten Satz für immer wiederholen.
Ja, genau.
Und da hat ja auch die KI dann angefangen, Trainingsdaten und Input und Trainings, also
ja, sogar auch personenbezogene Daten rauszuspucken wieder, ne?
Genau. Und das waren eben so Sachen, die man nicht beachtet hat, was dann damit passieren kann. Und SQL Injection, das ist jetzt wirklich im Datenbankkontext bezogen. Und was man sich da erhofft oder was man sehr oft dann machen kann, ist wirklich den Inhalt von kompletten Datenbanken, Datenbanktables in dem Kontext dann vielleicht auch zu extrahieren. Und wenn ich jetzt meine Benutzernamen-Datenbank oder Benutzernamen-Passwörter in der Datenbank alle Benutzernamen aufgelistet und alle Passwörter und meine Login-Seite gegen SQL Injections vulnerable ist, dann kann ich mir zuerst alle Usernames rauspicken oder ausprinten lassen, also geben lassen. Wenn ich das dann getan habe, kann ich mir vielleicht im nächsten Schritt die ganzen Passwörter rausholen. Und wenn ich jetzt ein gutes Entwicklungsteam hatte, was vielleicht nicht im Bereich SQL Injection trainiert wurde, sondern im sicheren Design und die Passwörter gehasht hat mit einem Salt.
Mhm. Also teilweise verschlüsselt, ja.
Also die Passwörter nicht kenntlich, genau, dass sie verschlüsselt sind, aber verschlüsselt in der Art und Weise, dass sie nicht wieder entschlüsselt werden können. Dann kriegen Angreifer einen Kauderwelsch zurück.
Mhm.
Im Fall, wenn sie das nicht getan haben, dann kriegen sie einfach die ganz normalen Passwörter. Und dann habe ich eine Datenbank von Benutzernamen und Passwörtern vor mir stehen. Und dann kann ich sie durchprobieren und kann ich mich anmelden. Wenn es dann natürlich einen Multifaktor gibt, dann bin ich ein Stück weiter, aber der Benutzer muss mir dann die Erlaubnis geben. Mhm. Dann bombe ich den mit Multifaktor-Anfragen und irgendwann wird er mich reinlassen. Und wenn dahinter die Kantinen-App war, okay, Problem, wenn dahinter eine Bankverbindung oder eine...
Oder die Insulinpumpe, ja.
Die Insulinpumpe war, dann habe ich ein größeres Problem.
Ja.
Und jetzt habe ich natürlich eine Datenbank. Das bedeutet, wenn ich jetzt weiß, Jasmin Meyer hat die E-Mail-Adresse jasminmeier.so und so. Und jetzt habe ich natürlich ein Passwort von ihr und ich vertraue darauf, dass Jasmin keine Security-Aware-Person ist und vielleicht ihr Passwort wiederverwendet hat. Versuche ich mich dort natürlich mit demselben Passwort anzumelden.
Ja, sogenanntes Credential...
Stuffing,
Credential, genau. Ne? Stuffing. Also man probiert es einfach mal woanders, weil meistens haben Leute das gleiche Passwort überall. Ne?
Und so habe ich von einer kleinen, unscheinbaren Anwendung, die vielleicht auch einen niedrigen Schutzbedarf hatte, die aber personenbezogene Daten, die sensitive Daten, wie zum Beispiel Passwörter, verarbeitet, eine Datenbank mir erhaschen können, die ich dann wieder rumgebe und versuche, woanders anzugreifen. Und dann hat diese Person vielleicht überall dasselbe Passwort in ihrem Bankkonto. Ich meine, im finanziellen Sektor sind wir da natürlich auch deutlich mehr abgesichert. Da gibt es viel mehr Sicherheitsmechanismen, die auch jeder Nutzer machen muss. Deswegen das vielleicht weniger. Aber jeder von uns ist sehr an das E-Mail-Postfach von dem abhängig auch, ja, glaube ich, heutzutage. Und wenn ich dann dort ein unsicheres Passwort, kein Multifaktor, keine Benachrichtigung bekomme, und oftmals ist hier natürlich auch das Thema Datenschutz. Mhm. Nee, warum soll ich mir meinen E-Mail-Provider meine Handynummer geben? Nee, das ist ja Datenschutz. Das.
Aber dann kannst du auch weniger MFA machen, wenn du, oder, ja, also, ne, ja.
Oder zumindest dann sagen, hey, ich habe einen zweiten Faktor, lieber, ja, E-Mail-Betreiber, meine E-Mail wurde gehackt, bitte schick mir etwas auf meine SMS oder schick mir eine Nachricht und dann sagen sie, ich muss ja verifizieren, dass das du bist. Und dann sage ich, ja, aber ich habe dir nichts gegeben, ich habe dir keine Telefonnummer und Ähnliches gegeben. Und so geht es halt einfach seinen Weg und eigentlich könnte man das alles deutlich weiter vorne im Entwicklungszyklus von dem Produkt abfangen. Habe ich ein Login? Wie speichere ich meine Credentials? Wie gehe ich damit um? Und das Thema bei SQL Injection oder jeder Art von Injection ist halt einfach, als Entwicklerin, Entwickler, vertraue nichts, was ein User dir geben könnte. Ja. Oder was ein User. Also du musst natürlich die.
Paranoid bleiben, ne? Ja.
Du musst sehr paranoid bleiben. Du musst akzeptieren, dass dir jeder seinen Zucker gibt oder dein Bonbon, aber ist es nicht. Schau es nur an.
Ja.
Und da geht es eben darum, wirklich die Entwickler auch dieses Feingespür zu haben. Wie gehe ich damit um? Was sind denn sensitive Daten? Sind Passwörter jetzt kritisch? Ja, absolut. Werden sie überall so gesehen? Vielleicht auch nicht.
Extrem spannend, Jasmin. Vielen, vielen Dank, dass du uns da mal so durchgeführt hast, was ja wirklich von einer technischen Schwachstelle, wie du beschrieben hast, kann dort ja eine Auswirkung dann passieren auf ganz viele andere Bereiche. Also wenn ein Anbieter einer Software im Grunde eine SQL Injection fähige Schwachstelle dort drin hat, kann das sich auswirken auf ganz viele andere Bereiche meines Lebens, wenn ich den grundlegenden Passwort-Sicherheitsregeln nicht beachte. Aber diese Fälle sind natürlich sehr häufig, ne? Also da hat man schon extrem viel gesehen. Und das finde ich sehr faszinierend. Vielen Dank. Noch ein Thema möchte ich mal anschneiden. Wie heißt genau der Begriff? Unsichere Komponenten?
Outdated and vulnerable components.
Genau. So, da haben wir natürlich Themen, die wahrscheinlich in der Zukunft noch zunehmen werden, ne, weil wir haben eine viel größere Interkonnektivität von Software, wir haben Open Source, wo wir bei den XXZ-Utils natürlich gesehen haben, wenn das alle irgendwie nutzen, dann kann es auch ein Problem geben, ne? Aber lass uns doch mal kurz zu diesem Thema Supply Chain Risiko noch was sagen und auch zum Thema Open Source.
Also ich möchte noch zwei Sachen, einmal ganz einen Schritt zurück. Wir haben es vorhin gesagt, ja, CVEs veröffentlichen, der Time to Exploit nimmt natürlich drastisch ab. Wir müssen uns immer schneller darauf vorbereiten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein Grundbaustein unserer aktuellen Sicherheits- und grundsätzlichen Kultur in dem Kontext von digitalen Produkten, dass wir offen und transparent sein müssen, wenn es was passiert. Weil ich glaube, wir müssen weg von dem Szenario, in dem nur State-Sponsored Hacking irgendwie Zugriff auf Exploits hat und ähnliches. Weil je mehr wir veröffentlichen, desto mehr geben wir Firmen, Unternehmen, kleinen Betrieben und so weiter die Möglichkeit, sich dagegen auch zu wehren. Deswegen ist, glaube ich, die Disclosure, die sogenannte Responsible Disclosure, die verantwortungsvolle Veröffentlichung von diesen Problemen, ein Grundbaustein, den wir alle anstreben und den wir alle unterstützen sollten. Nummer eins. Secure Software Supply Chain oder Software Supply Chain. Wir werden immer mehr Abhängigkeiten haben, wie du schon sagtest. Ich würde jetzt aber nicht nur das Thema Open Source, sondern wirklich auch kommerzielle Software, die man dann auch verwendet, hier im Vordergrund haben, weil die sind genauso betroffen. Nur oftmals scheuen die noch mehr davor zurück, zu veröffentlichen, dass sie Schwachstellen haben und hatten. Wir nutzen Komponenten. Wir vertrauen sehr stark auf Open Source, nicht nur, aber sehr oft ist es ein Einbahnweg. Und das bedeutet, Personen nutzen Libraries, Personen nutzen etwas, Personen verwenden das, folgen dann natürlich auch den Lizenzbestimmungen, dass sie das veröffentlichen, dass sie da die Attribution davon, dass sie das verwendet. Aber sehr oft endet es dann da. Und ich glaube, das, was uns diese ganzen Fälle im Open Source Kontext zeigen, ist wirklich, dass wir auch dieses Return und den Give Back zur Community auch mal ein bisschen in den Vordergrund stellen sollten. Und wenn ich jetzt ein Problem sehe oder ich das verwende und dass man wirklich auch die Awareness dort verschafft, gib zurück, engagier dich. Es ist sehr, sehr leicht, es ist sehr einfach, im Open Source Kontext mitzuhelfen und mitzumachen. Und eigentlich, wenn auch Firmen sehr stark darauf vertrauen, wäre es natürlich auch dann wieder andersrum eine schöne Sache zu sehen, dass da was auch wieder zurück in die Community gehen kann. Weil, wie du schon richtig sagtest, es gibt Libraries, die werden von 1, 2, 3 Personen gepflegt. Und wenn die infiltriert werden und wenn die es nicht mehr schaffen, aber ein so großer Teil von Software, das darauf basiert, ist natürlich ein Risiko. Und es ist ein Risiko, dass wir betrachten müssen. Wenn jetzt ein Entwickler, eine Entwicklerin dahergeht und neue Bibliotheken verwendet und verwenden will. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass es einfach nur Fingerschnippen und ich hole mir aus dem Internet, dass es ich gerne hätte. Ich glaube, wir müssen jetzt anfangen, wirklich darauf zu achten, auch zu bewerten, was für Third Parties verwende ich, sowohl im Open Source Kontext als auch im bezahlten Kontext, also off the shelf und so Software, um zu sehen, hey, hier gibt's eine Library, die wurde das letzte Mal vor 10 Jahren aktualisiert, die hat 5 Downloads und letzte Woche hat jemand was eingecheckt.
Mhm. Oh ja, ja, ja.
Alarmglöckchen. Vielleicht sollte man Alternativen suchen oder vielleicht sollte man was anderes da machen oder sich anders mithelfen. Erstens. Zweitens, es gab auch einen sehr spannenden Talk auf der Global AppSec in Lissabon dieses Jahr im Juli. Und da geht es um AI Hallucination. KI, die Sachen als Output gibt, die es eigentlich so nicht gibt. Und da wurden einige, ich kann mich nicht mehr erinnern, welches genau waren, KIs gefragt nach bestimmten Open Source Libraries oder Libraries, um irgendwas zu tun. Und die haben wenn nicht alle, einen Großteil davon hat eine bestimmte nicht existente Bibliothek empfohlen. Und wenn wir jetzt juniorige Entwicklerteams haben, die nicht die Erfahrung haben, die fragen ihre KI nach einer Empfehlung, welche Bibliotheken sollen sie nutzen, um das zu machen. Und das hat vielleicht ein Angreifender schon vorher gemacht und hat dort Chartcode hochgeladen. Und die KI sagt, hey, nutzt doch das mal. Und dann geht der Junior hin und holt sich das. Und auf einmal ist man offengelegt. Und da ist es eben so wichtig, wirklich zweimal zu schauen, zu überprüfen, habe ich Alternativen, wie viele Personen downloaden denn gewisse Bibliotheken, wie oft werden sie verwendet, bis wann sind sie denn maintained, kriegen sie regelmäßige Updates oder nicht, oder gibt es einfach nur einen ellenlanger GitHub-Eintrag mit 10.000 Issues, die jemand geöffnet hat, aber nie jemand geschlossen hat. Da wirklich dann auch eine Bewertung zu machen, will ich das in meinen Code einbauen?
Das ist sehr spannend. Was du beschreibst, ist ja, also wenn wir mal nochmal diesen XZ-Utils-Fall von vor, ach, ich weiß schon gar nicht mehr, wann es war, vor,
glaube ich. 2 Jahren?
Ja, sogar schon, okay.
Nee, letztes Jahr.
Also auf jeden Fall in der jüngeren Vergangenheit sind wir ja an der Cyber-Apokalypse vorbeigeschrappt, weil das eben eine Library ist, die fast jeder, also vor allem Server, verwenden. Und da war es wohl so, dass eben dieser sogenannte Maintainer, also der Leiterin dieser Gruppe, man weiß es gar nicht, denn das war vielleicht eine Fake-Persönlichkeit. Also der erste war echt, der hat im Grunde, der wurde unter Druck gesetzt durch ganz viele Requests und dann hat diese Person wahrscheinlich einen Burnout bekommen, ist dann zurückgetreten und wurde ersetzt durch eine Person, die es vermeintlich nicht gibt. Also man weiß es ja nicht genau, aber es deutet viel darauf hin. Und diese Person hat dann eben diese Gruppe geführt und sich darum gekümmert, was dort nun in diese Library eingefügt wird und nicht. Und dann wurden dort, glaube ich, auch unsichere Sachen oder zumindest sowas ähnliches wie eine Backdoor eingefügt. Und es wurde erst im letzten Moment durch Zufall entdeckt. So, und wenn man sich jetzt diesen Domino-Effekt vorstellt, den sowas haben kann, ist das natürlich extrem riskant. Und was du beschrieben hast, finde ich extrem cool, weil man dann sagt, schalt mal deinen gesunden Menschenverstand ein, guck dir mal an, wie denn dieses Projekt hier, diese Library eigentlich gerade aktiv ist oder lebt oder, ne, oder sind da jetzt plötzlich in den letzten 2 Monaten ganz viele neue Leute draufgekommen, dann könnte man da auch sagen, das ist aber jetzt wahrscheinlich nicht so sauber. Gibt es da irgendwie schon Systeme oder KPIs oder beschäftigen sich da Menschen mit? Weil es wäre ja sehr hilfreich für viele, dort eine Guidance zu geben, ne?
Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es gibt viele Bestrebungen in diesem ganzen Kontext. Der Software, also SCA, der Software Composition Analysis, was da alles drin ist, aber auch das Unwort des Jahres, und ich würde es eigentlich gerne hier raussparen, aber ich glaube, ich schaff's nicht. Also die S-Bombs, die sogenannten Software Bill of Materials.
Mhm. Wieso ist das Unwort des Jahres?
Es fängt an, sehr viele Guidelines zu geben, dass Produkte S-Bombs zur Verfügung stellen müssen. Zum Beispiel im Medizinkontext, bei FDA-Submissions in den USA, auf dem amerikanischen Markt, aber auch in China, werden zum Beispiel S-Bombs gefordert als Teil der Produkte, die man submittet. Was bedeutet eine S-Bomb? S-Bomb ist, also eine Bomb im Hardware-Kontext, ist genau, was sind denn die Komponenten, was ist denn da drin? Ist genau dasselbe eine S-Bomb, was für Software-Komponenten habe ich?
Mhm.
Was für
wofür steht Bomb, wenn du ganz kurz?
Bill of Materials.
Okay, also so eine Art, eigentlich Zutatenliste, ne? Könnte man sagen.
Eine Zutatenliste, es ist kein Rezept, das ist sehr wichtig, aber es geht wirklich darum, was habe ich denn drin? Mhm. Habe ich Python Version 1 oder habe ich eine aktuelle oder habe ich Log4j?
Mhm.
Nein, also was für Bibliotheken?
Ist ja jetzt gelöst.
Noch nicht überall.
Noch nicht überall, das stimmt natürlich.
Also es gibt, it keeps on giving, das Thema dort. Genau, aber man erhofft sich zum Beispiel von diesem Thema S-Bombs, dass man im Falle einer ähnlichen Schwachstelle wie Log4j, dass man in der Lage ist, deutlich schneller zu prüfen, welche meiner Produkte sind denn behaftet mit der Schwachstelle. Weil dann habe ich alle Zutaten von jedem meiner Produkte. Das ist natürlich in einem Kontext, wo mehrere Produkte gleichzeitig entwickelt werden, viele Entwicklungsteams arbeiten, natürlich unerlässlich dann zu wissen, was ist denn wo drin überhaupt. Und dann gehe ich dahin und schaue mir das an und weiß, okay, in diesen 3 Produkten habe ich die schwachstellenbehaftete Bibliothek enthalten und in den nächsten 10 nicht. Dann weiß ich genau, ich muss nur auf die 3 fokussieren und ich muss nicht die anderen alle zerlegen.
Genau, da kommt ein Alarm rein irgendwie, da ist jetzt gerade was kompromittiert eventuell und da weiß ich genau, wo ich nachgucken muss. Ne?
Ja. Genau. Und S-Bombs sind natürlich aber auch sehr schwierig. In einem Web-Kontext haben wir es natürlich einfach. Wir haben Package Manager, wir haben Package JSONs, sage ich jetzt mal so, die natürlich, wenn man im Web-Kontext dort arbeitet, ja, die Dependencies inklusive der Versionen sehr einfach aufzufinden sind. Wenn ich jetzt Richtung Embedded-Bereich schaue, ist es natürlich ein Albtraum. Es gibt sehr veraltete Software, sehr viel Software mit Komponenten, wo keiner weiß, woher sie kommen. Es gibt teilweise natürlich auch im Embedded-Kontext Software, die seit vielen Jahren einfach weitergebaut wird, ohne jemals wirklich grundlegend zu erneuern. Und ich meine, wir sind uns alle einig, vor 10 Jahren haben die Entwickler anders entwickelt als heute. 20 Jahren auch. Können wir natürlich auch nur weiter zurückschauen.
Ja, ja.
Aber da gab es natürlich nicht solche Themen, wie es jetzt gibt. Und da ist natürlich dann der Aufwand auch entsprechend hoch, diese ganzen Zutaten wirklich zu dokumentieren. Und S-Bombs sind jetzt so eine erste Hilfe. Allerdings gibt es da natürlich auch viele, viele Tools, die einem helfen können, die Bibliotheken rauszufinden, automatisiert zu finden, wann wurden die das letzte Mal aktualisiert, bist du auf der neuesten Version. Ja, da gibt es zum Beispiel auch im Web-Kontext natürlich deutlich einfacher. Ich habe da meine Commands, ich habe einen Node-Package-Manager, mache einen Node-Audit und dann werde ich herausfinden, ob ich Schwachstellen in den Packages habe, ob ich outdated Packages habe, ob ich nicht mehr supportete Packages habe. Aber das muss auch wieder mein Entwicklerteam in der Lage sein, zu aktualisieren. Und ich glaube, da kommt es jetzt wieder ans Eingemachte. Was ist denn wichtig? Wir müssen wissen, was wir bauen und wir müssen vor allem patchen. Auch dort, auch in unserer eigenen Software, in unserem Kontext müssen wir anfangen zu patchen und einen Fokus nicht nur auf Neuentwicklung, auf Features, auf schnellen Value to Market zu haben, sondern wirklich auch die Maintenance und die Maintainability von den Produkten, die wir entwickeln, auch Früchte halten.
Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was jeder Sicherheitsexperte oder Expertin sagt. Patchen, patchen, patchen ist immer eine der wichtigsten Dinge, eben auch bei der Entwicklung. Jetzt sage ich mal ganz keck, ach super, das wird doch alles ganz einfach. Und du hast ja jetzt auch schon ein Beispiel gebracht von Junior-Developern, die vielleicht schon, naja, so ein bisschen KI-unterstützt arbeiten. Ja, wenn ja jetzt in 10 oder in 5 Jahren 99% des Codes von KI geschrieben wird oder von Entwicklerinnen und Entwicklern, die im Grunde einen Copilot haben, dem sie komplett vertrauen, dann ist doch alles ganz einfach, oder nicht?
Ich muss mal kurz auf den Balkon ein bisschen frische Luft holen hier.
Beziehungsweise ist natürlich eine kecke, konfrontative Frage, aber führ uns mal ein bisschen dadurch, wie wird oder wie verändert KI auch heute schon Softwareentwicklung und auf was können wir uns einstellen und was hat das dann für Implikationen natürlich?
Ich muss ein Beispiel rausbringen, weil ich könnte gleich heulen vor lauter Lachen.
Okay.
Als ich noch bei IBM war, hatte ich noch einen Kunden, beziehungsweise mit dem ich dann auch noch im Anschluss sehr stark, sehr viel im Kontakt war. Und wir hatten ein Entwicklerteam, was sehr engagiert war. Die waren wirklich sehr, sehr gut. Am Anfang hieß es so, ah ja, wir haben alle Tools, aber unsere Pentests finden immer zig neue Findings. Also, naja, haben das gut hinbekommen und der Kunde hat gesagt, meine Entwickler dürfen keine KI nutzen. Nein, ich verbiete es, die dürfen das nicht. Wir wollen kein ChatGPT freischalten, wir wollen kein Copilot freischalten, gar nichts. Weil wir haben Angst davor, was passiert. Sowohl von der Intellectual Property Perspektive, aber auch Sicherheitskonzerns und ganz viele Bedenken.
Ist wahrscheinlich etwas, wenn wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da werden jetzt viele sagen, oh, das kenne ich, diese Aussagen. Ne?
Ja. Und dann war ich vor Ort und da war ein Entwickler.
Ich weiß genau, was passiert.
iPhone in der Hand.
Ja.
iPhone in der Hand und abfotografiert, praktisch sein Screen abfotografiert mit dem Code, den er da hatte. Hat dann über die automatische Erkennung von Schrift auf dem iPhone das kopiert, hatte seinen privaten Laptop daneben, hat dort privat seine ChatGPT frei verfügbare ChatGPT-Instanz, Public ChatGPT.
Wird auch alles ins Training mit eingeflochten, ja?
Natürlich, reinkopiert und sich die Unit-Tests davon schreiben lassen.
Ja.
Entwickler sind sehr, sehr kreative Menschen.
Ja.
Und egal, was man ihnen verbietet, sie finden einen Weg. Sind so wie Blümchen im Asphalt.
Irgendwo das ist ein sehr schönes Bild, finde ich.
Ich stand dann daneben und war so eine Mischung zwischen oh mein Gott, das kannst du nicht wirklich tun. Zu, ach du Alarm, das ist echt voll klug von dir. Zu, oh nein. Und dann haben wir das besprochen. Dann habe ich auch zu den Kollegen gesagt, ihr lieben Kollegen und Kolleginnen, das habt ihr vom Verbieten von neuen Technologien. Die haben gestaunt. Die haben wirklich gestaunt. Und kurz darauf gab es dann eine Hosted-Instanz von der KI, die dann die Entwickler auch nutzen konnten, um zu arbeiten. Und ich glaube, das Verbieten ist niemals der Weg. Der Weg ist wieder über Awareness, Schulung, Training, Hilfe, aber auch eine realistische Darstellung, auch auf Management-Ebene. Was kann ich von der KI erwarten? Jetzt, wenn ich KI habe, werde ich meinen Value-to-Market nochmal um 3 Monate verkürzen, um 3 Wochen verkürzen, um 3 Tage verkürzen? Oder sehe ich das wirklich als eine Hilfe, als eine Stütze für meine Teams, besseren Code zu schreiben? Und ich sage es mal so, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Wir hatten im OWASP-Chapter in Frankfurt letztes Jahr einen Vortrag dazu über den Copilot und den Schreiben von sicherer Software. Und da gab es halt die üblichen Prompts, also den Vorschlag und make it safe und make it secure. Und wirklich sehr oft, trotz der mach es sicher Prompts, war der Code immer noch nicht sicher, weil die Trainingsdaten
auch nicht sicher sind.
Ja. Und deswegen haben wir da so einen Teufelskreis, aus dem wir nicht rauskommen. Deswegen, KI wird helfen, sie werden unterstützen, es wird hilfreich sein. Aber darauf zu hoffen, dass man mit KI 90% des Codes schreibt, bitte nicht. Also ja, kann passieren, aber nein. Auch weil sehr provokanter Gedanke, eine KI kann auch nur das schreiben, was jemand ordnungsgemäß spezifiziert. Und wir wissen alle, wie gut Produktmanager, Produktowner und ähnliches sind, klar ihre Gedanken auszudrücken. Also ich glaube es ja nicht sehr.
Ja, also ich finde es extrem spannend, weil da schließt sich eigentlich der Kreis, weil natürlich, selbst wenn wir einen Zustand erreicht hätten, wo KI wirklich sehr viel von diesem Code nahezu automatisiert schreiben könnte, dann braucht es ja einen Input und dieser Input muss auf Konzeptebene stattfinden. Und wenn dann da jemand sitzt, dem Security egal ist, dann kann man das noch irgendwie in diese KI über Prompts, also über interne Prompts irgendwie vielleicht einbauen. Ja, egal was der da reintippt, mach es immer ein bisschen sicherer. Aber es ist vor allem, auch da ist dann immer noch Shift Left nötig. Und das Zweite ist ja, glaube ich, auch, dass wir ja aktuell es wirklich ja noch mit Sprachmodellen zu tun haben und Code ist ja Logik. Und dementsprechend, ich weiß, dass sehr viele Unternehmen gerade da dran sitzen, wirklich im Kern KI zu bauen, die für Softwareentwicklung da ist. Aktuell wird ja eher, werden Sprachmodelle genutzt und die werden dann dafür angewendet und das ist nicht ganz optimal. Aber ich glaube, diese Unterstützungsfunktion wird zunehmen, aber es wird es nicht lösen, dass wir sagen, ach super, dann haben wir jetzt die KI, die entwickelt schnell und sicher, dann können wir unser Gehirn eigentlich abschalten, sondern es wird immer den kritisch denkenden Menschen brauchen, der sich diese Gedanken eben macht. Ne?
Absolut. Woran ich aber tatsächlich glaube, ist wirklich KI als Automatisierung, um Ballast abzunehmen, um die Unit-Tests zu schreiben, um die Maintainability von einem Code zu erhöhen. Ja. Also wirklich in der Form sehe ich auch einen Mehrwert, aber auch da in der Hand von trainierten Teams. Und das, wer sich erhofft, durch KI jetzt nur noch günstige, juniorige Teams einzustellen, die sie vielleicht noch runterbezahlen und die sie nur mit einer KI bestücken und ihren Code und ihre Software zu bauen, das wird höchstwahrscheinlich sehr, sehr in die Hose gehen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dieses Verständnis zu haben. Das Verständnis von der Technik, das Verständnis von den Programmiersprachen, das Verständnis von den Frameworks, aber auch das Verständnis von Sicherheit. Und was bedeutet es? Und da können dann aber auch wieder KI gemeinsam mit anderen Tools wirklich dann auch helfen, dem Entwickler, der Entwicklerin sehr frühzeitig zu sagen, hey, schau dir das nochmal an, schau nochmal dahin, ich habe folgende 10 Fehler gefunden, prüf sie nochmal. Aber dann auch die Quellen zu unterstützen, Quellen, wo man was dazulernen kann, warum ist das jetzt unsicher, weil einfach nur dahin sagen und Zeile 34 ist das und das, sondern wirklich auch durch aktive Hilfestellung sagen, ja, so könnte das dann alternativ aussehen. Aber keine preskriptive, sondern eine unterstützende und vorschlagende KI, die wirklich dann auch im sicheren Softwareentwicklungslebenszyklus sich einbetten kann. Aber damit man das machen kann, müssen ganz viele Grundbausteine viel weiter davor befestigt und gefestigt sein.
Ja, Also, wir halten fest, es wird auch durch die KI in diesem Bereich kein Silver Bullet geben, sondern die Lösung ist wie immer komplex und bedarf kontinuierlicher Anstrengung und Training im Grunde auch. Ne? Wir müssen uns immer weiter unsere Muskeln in diesem Bereich entwickeln. Und dafür brauchen wir mündige und kritisch denkende Menschen und können nicht alles an die KI auslagern. Liebe Jasmin, es hat mir große Freude bereitet. Es war sehr spannend, mal auch nochmal diesen Einblick zu kriegen in eine Welt, die vielleicht viele von unseren Hörerinnen und Hörern nicht so genau kennen, mal gehört haben. Und ja, App Security, Product Security, es klingt so spannend, aber ich habe sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen und ich hoffe, das gilt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und freue mich, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank dir.
Vielen lieben Dank, Niklas.
Super. Und wem das genauso viel Spaß gemacht hat wie mir heute, da hoffe ich, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet und uns auch gerne bewertet auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und uns auch vielleicht sogar abonniert. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal wieder.
Der Human Firewall Podcast von SoSafe wird produziert von Early Studios.